Hallihallo, zur Folge 13 im Bandencheck. Wir sind wieder für euch da mit unserem DEB-Schiedsrichter, den wir später in die Sendung holen. Und wie immer begrüßen euch meine Wenigkeit der Jörg, dann der liebe Marco und der Puffy. Grüß euch.
Grüßt euch, Leute. Servus. Hallo, lieben Bandencheckler.
Und Bandencheckerinnen. Servus. Das fängt ja schon gut an.
Haben wir noch immer nicht geklärt. Schreibt ja auch keiner was. Was los da
doch,
draußen?
Mir hat einer privat geschrieben, Bandencheckler und Bandencheckerinnen wäre doch dann eigentlich, also Checkler oder Checklerinnen, das wäre doch eigentlich, also ist am naheliegendsten.
Ja, das kann man nehmen. Ja, dann nehmen wir das. Gut. Machen wir das so. Vielen Dank dafür.
Männer, geht's euch gut? Kurze Zwischenfrage.
Ja, danke.
Hervorragend.
Ja, vielen Dank fürs Gespräch.
Vielen Dank fürs Gespräch. Ja, ich bin doch schon ein bisschen hibbelig für nachher, bitte. Hallo, wir haben einen Schiedsrichter bei uns.
Ja, spannende Sparte.
Sollen wir noch 2 Minuten warten? Sollen wir noch 2 Minuten warten? Spielverzögerung.
Der kriegt
Powerbreak.
Genau. So ein Unding.
Ja, Männer, DL, habt ihr geguckt?
Wenig.
Ja, das war mir klar. Die Antwort, auf die habe ich jetzt nicht gewartet, sondern eher unseren Marco.
Ja, also natürlich. Ich habe ein Auge immer drauf und wenn ich es kann, läuft es auf dem Fernseher irgendwie nebenbei. War ein bisschen torreich die letzten Spiele, muss ich sagen. Man könnte dann doch langsam mal denken, dass die Trainer auch an die Defensive denken, aber es ist vieles behalten, aber ich finde so 2-3 Spiele, die ich eigentlich herausheben kann oder will, weil ich sie einfach richtungsweisend vielleicht sogar schon finde in der Saison oder für diese Saison, weil die ist halt anders. Das, glaube ich, sollten wir uns langsam alle mal auf die Fahne schreiben, und dann erwische ich mich da selbst ganz oft dabei, dass ich denke, Mannheim spielt, München spielt, Berlin spielt, ja, die werden alle gewinnen. Nee. Die Saison steht unter komplett anderen Vorzeichen, und das zeigt der 3-1-Sieg von Schwenning gegen Mannheim. Die sind nämlich jetzt Tabellenführer im Süden. Oder Augsburg schlägt Red Bull München in einem mega geilen Spiel. Iserlohn schlägt Köln. Ja. Es ist einfach eine andere Saison.
Also das Augsburg-Spiel gegen München, das war schon krass. Aber was ich vorher noch erwähnen möchte, ist, du kommst nach Hause, machst einen Laptop an oder einen Fernseher, es kommt Eishockey. Jeden Tag Eishockey. Also das finde ich schon echt granatenmäßig. Früher war es ja so, was heißt früher? Das rede ich schon, als ob das damals, schon 30 Jahre her ist. Damals, als ich noch Haare hatte, war es ja so, du hast dich aufs Wochenende gefreut, jawohl, Spiele fangen an. Heute kommst du nach Hause, machst das Ding an, es läuft Eishockey. Also da ist für jeden was dabei. Und das Red Bull München-Spiel gegen Augsburg, das war schon krass. Also damit habe ich nicht gerechnet, weil Augsburg ist ja eigentlich von der Statistik her jetzt auch nicht ziemlich weit vorne. In der Tabelle 6. Platz, und die haben da auf einmal aufgedreht. Also das Spiel war schon echt super spannend, ging hin und her. Das war top Eishockey, muss ich sagen.
Ja, das sehe ich auch so.
Danke, Männer. Das ist einfach anders. Ne? So genau wollte ich es gar nicht wissen. Das ist schon... Ne?
Nein, ich sag ja, es ist einfach... es ist, die Saison ist anders, und Red Bull, also was, ich, wie gesagt, man gab Spiele, in denen Red Bull so viel Gegentore kassiert hat. Und was tun sich da auch für Spieler hervor, die da beteiligt sind an Toren? Das finde ich ja eigentlich noch viel krasser. Oder hat euch, also ich meine, ihr seid ja alles Eishockey-Experten, aber Samir Kabutli, na, wer hat ihn vorher schon gekannt?
Ich nicht. Also ich habe ihn gekannt vom Namen her, aber sonst auch nichts, bin ich ganz ehrlich. Was mich so freut, ist zum Beispiel, dass der Freddy Tiffels von Köln, ich meine, das ist ja ein Ausnahmetalent, und du siehst ja auch, was der schlittschuhtechnisch kann, was der stocktechnisch kann. Ich finde, dass er das in der Saison zum ersten Mal mehr zeigt als sonst. Er hat auch die passende Reihe, wo er optimal reinpasst, aber der Typ macht Spaß. Also der bringt echt Laune, also muss man echt sagen, und da darf es ruhig mehr davon geben.
Ja, Samir Kabutli, ich hatte ihn angesprochen. Darf es mehr davon geben? Ne? Der Junge ist 22, wird er im Sommer, und hat in dem Spiel einfach mal 4 Assists gegeben. Die ersten 4 Punkte seiner Karriere in der DL, weil diese Jungs jetzt einfach endlich mal Eiszeit bekommen.
Ja, und das ist genau der Punkt. Davon reden wir ja schon lange, dass man den Nachwuchs einfach mal besser einbinden soll. Und das passiert in dieser DEL-Saison, weil das einfach die Umstände halt zulassen. Und du siehst, wenn du den Jungs Eiszeit gibst, die zahlen dir das zurück. Das ist ein dummer Spruch, aber das ist wirklich so. Weil die sind heiß, die brennen für den Sport. Heißt jetzt nicht, dass Ältere nicht für den Sport brennen, ganz im Gegenteil. Aber die wollen sich zeigen und man merkt, dass wirklich Ausnahmetalente auch da sind. Und genauso muss es auch sein. Was mir auch auffällt, ist, dass die Nordgruppe super ausgeglichen ist. Das ist im Süden vielleicht ein bisschen weniger der Fall, wobei ich glaube, Mannheim-Schwenningen mit 15 und 14 Punkten und München mit 12 schon ziemlich gleich liegen. Ingolstadt mit 10 Punkten dahinter. Aber dann wird es schon dünn. Also Straubing geht ja gar nichts. Also nicht viel, sage ich mal.
Ja, aber das nach dem letzten Jahr. Habe ich eigentlich ja, schon gedacht, dass die mit Wut im Bauch in die Saison kommen und sagen, und jetzt nochmal. Aber.
Ja, bei denen fehlt was ganz Entscheidendes und ich glaube, das kommt jetzt langsam zum Tragen. Da sind keine Zuschauer.
Ja, das ist natürlich richtig. Also das kommt mit dazu. Wobei ich da schon ein bisschen, also nicht enttäuscht bin, aber Straubing hat halt einfach am Kader nicht viel verändert. Das haben wir in den letzten zwei Sendungen, glaube ich, auch schon gesagt. Und irgendwie finden die nicht so richtig, dass sie oder die bringen ihre Power nicht so richtig aufs Eis. Also da fehlt es noch ein bisschen an Abstimmungsproblemen und so weiter. Ja, aber vielleicht kommen sie noch. Ich meine, es sind erst 7 Spiele. Also da wird schon noch ein bisschen gehen. Und auf was ich mich persönlich freue, ist die Verzahnungsspiele. Also wenn man dann wirklich sieht, Mannheim gegen Berlin oder Schwenningen gegen Köln, was auch immer. Also darauf freue ich mich, wenn man mal so die ersten Verzahnungsspiele sieht in der Gruppe. Das wird bestimmt super interessant.
Ja, das sehe ich genauso. Also ich glaube, das ist dann, die spielen aber erst alles fertig innerhalb ihrer Gruppe und dann einmal Verzahnung und dann Playoffs, richtig? Ich glaube, so war das.
Ich glaube, ja, so ist richtig. Aber trotzdem, das sind, genau. Da hast du auch den ersten Wegweiser, glaube ich. Ich meine, du siehst halt jetzt viel Nürnberg, Ingolstadt, München gegen Schwenningen. Das ist halt jetzt, ne? Es ist halt so. Aber wie gesagt, da freue ich mich echt drauf.
Und, ja, das wird cool. Und du siehst, ich finde einfach auch, du merkst, dass die alle besser zueinander finden. Das Spiel wird schneller und besser.
Ich sag mal, fast absolut. Alle.
Fast. Wir reden da nicht drüber.
Über was? Nein, also,
da sage ich jetzt nichts dazu. Lass uns mal über die DEL2 quatschen.
Oh, Puffy im Gasmodus, was ist los?
Ja, wir haben einen Schiedsrichter zu Gast. Ach so. Dem sollten wir Raum und Zeit geben. Und man sieht ja, dass in der DEL jetzt im Moment nicht so viel passiert.
Ja, dann geben wir ihm einfach noch eine 10-Minuten-Strafe und dann. Versuch mal.
Dann darf er zu uns kommen, genau. Ja, aber Marco, was gibt's Neues DEL2? Erzähl mir. Du bist ja mitten im Geschehen.
Ach du, am überraschendsten finde ich, dass Kassel weiterhin am Spielbetrieb teilnimmt oder wieder. Wir haben in der letzten Folge noch erzählt, dass alle drei hessischen Teams in Quarantäne sind. Bababab, kurz nachdem wir es gesagt hatten, war es schon wieder Geschichte. Eine ganz seltsame Geschichte nämlich passiert. Kassel hatte 14 positive Schnelltests. Deswegen hat man sie rausgenommen. Am nächsten Tag mussten sie zum PCR-Test und waren alle negativ.
Das waren das Schwangerschaftstests, die man da irgendwie genommen hat? Oder?
Man weiß es jetzt so richtig. Egal, sie durften dann sonntags wieder am Spielbetrieb teilnehmen und haben ihren 10. Sieg in Folge eingefahren. Das ist,
ja, das ist also Wahnsinn.
Die marschieren da durch wie geschnitten Brot. Das ist irre. Und jetzt hatten sie auch unter der Woche Pause. Gab es nur 2 Spiele, Nachholspiele, die aufholen. Die Tabelle, ja, sie ist immer noch ein bisschen unausgeglichen, dadurch, dass halt Frankfurt weiterhin fehlt und Bad Nauheim fehlt. Heilbronn, für mich, die kommen, haben jetzt langsam begriffen, dass die Saison läuft. 4 Siege in Folge, die kommen jetzt langsam in den Rhythmus rein. Weil die jetzt ja auch, die waren ja 4 Wochen raus, ne? Und das ist das... Da braucht es einfach dann auch 2-3 Wochen, bis so dieses Feintuning wirklich wieder stimmt. Die können alle Eishockey spielen, die wissen alle, wo es von der Defensive in die Offensive geht, aber du brauchst zum Eishockey Feintuning zwischen 5 Mann, die zeitgleich auf dem Eis stehen, gegen 5 andere. Und da geht nur über Spielpraxis. Und die kriegt Heilbronn jetzt natürlich gerade ganz extrem, weil die müssen am meisten Spiele in der ganzen Liga aufholen. Die spielen tatsächlich durchgehend jetzt im 3-Spiele-in-der-Woche-Rhythmus. Die haben keine Pause mehr. Das ist richtig hart. Also ich glaube, die haben im Januar 13 oder 14 Spiele. Das ist richtig krass.
Ja, aber erzähl mal ein bisschen was intern aus der Kabine. Du kriegst es ja mit, ihr habt ja auch viel Spiele. Wie sieht denn der Fitnesszustand der Teams aus? Kannst du darüber ein bisschen was erzählen, wie die Jungs beieinander sind?
Also, grundsätzlich ist es so, wenn du ein 3, also du hast dann normalerweise ist in der Eishockey-Woche innerhalb einer Profimannschaft, ist der Monday ist der Fun-Day, sagt man immer so schön.
Ja, eigentlich, ja.
Der Montag ist eigentlich der freie Tag. Dann kehrst du Dienstag zurück. Das ist der intensivste Trainingstag der Woche, weil bei uns ist es da einfach so, dass wir vor dem Training ein anderthalbstündiges Krafttraining oder ein anderthalbstündiges intensives Krafttraining haben und auch die vermutlich längste Eiszeit in der Woche. Also da nutzt unser Trainer die 90 Minuten klar. auf dem Eis sehr intensiv, sodass die Jungs wirklich platt nach Hause fahren und waren mit allem drum und dran 5 Stunden in der Halle und sind tot, weil es wirklich 3 Stunden intensiv war. Und mittwochs fängst du dann schon an, die Eiszeit ganz leicht zu reduzieren, Viertelstunde weniger. Krafttraining fällt weg, dafür nur noch Athletiktraining, ne? Beweglichkeit, Schnellkraft und so Geschichten. Und dann wird das ein bisschen kürzer, um einfach die Erholungsphasen länger zu machen zum Wochenende hin. Und in so einer 3-Spiele-Woche ist das fast kaum noch möglich. Der Montag wird genutzt. Du kommst, sonntags hast du gespielt. Dann machst du am Montag nur ein kurzes Training. 45 Minuten, maximal eine Stunde. Da ist kein Krafttraining. Die Zeit hast du nicht mehr. Dementsprechend, umso länger du kein Krafttraining machst, umso mehr geht dir natürlich irgendwie auch verloren. Ne? Die haben zwar ihre Grundfitness, aber es gibt Spieler, die leben von so einem Krafttraining, weil es ihr körperliches Element im Spiel ist. Und wenn du das nicht mehr trainierst, dann geht das halt verloren. Ich meine, das, jeder kennt Muskeln. Ne? Wenn du die nicht hundertprozentig ansteuerst, dann wird es schwer. Und deswegen ist es einfach schwierig. Und dann ist ja in der Woche, wenn du mit 3-mal spielst, ist der Mittwoch dein freier Tag.
Da hat überhaupt das ist schwierig.
Weil das du trainierst eigentlich nicht mehr wirklich.
Naja, aber die spielen jetzt 3 Spiele in der Woche. Das heißt, du bist dann aktuell im Flow und dann ist noch alles gut. Nur irgendwann kommt ja der Zeitpunkt, weil du keine Trainingssteuerung mehr hast in dem Sinne. Oder zur Trainingssteuerung schon, aber du kannst halt nicht wirklich was trainieren, weil du eigentlich nur am Regenerieren bist. Da kommt ja dann irgendwann der Punkt, wo nicht nur der Körper, sondern auch der Kopf dann sagt, dann verlierst du ja hinten raus alles wieder, was du da jetzt ansparst quasi an Punkten. Weil irgendwann geht's halt nicht mehr.
Sehe ich auch das Problem. Ich sehe es tatsächlich auch, die hohe Belastung der vielen Spiele wird sich zwangsläufig leider dann, je nachdem, wie du die Belastungssteuerung mit deinen Spielern machst, gibt ja dann Trainer, die einfach auch sagen, dieses, nehmen wir jetzt das Montagstraining nach einem Sonntagsspiel, ist ein Optional-Training. Ne? Also wir haben die Unterscheidung zwischen einem Pflichttraining oder einem Optional-Skate. Da kann jeder in seinen Körper selbst reinhören und sagen, mache ich das, gehe ich aufs Eis oder gehe ich vielleicht einfach nur in den Fitnessraum und mache da ein bisschen was, um mich zu bewegen. Aber Regeneration steht im Vordergrund. Das ist wichtig und hier brauchst du ein professionelles Umfeld mit Physiotherapeut, mit Fitnesstrainer und eine gute Absprache mit deinen Trainern, um die Belastungssteuerung, das neue moderne Wort, absolut umzusetzen. Weil wir haben jetzt Gott sei Dank wirklich eine Woche gehabt, wo wir uns auf unser kommendes Topspiel am Freitag gegen Kassel ganz in Ruhe nochmal vorbereiten konnten, bevor wir auch in diesen 3-Spiele-Rhythmus gehen. Und Sonntag auch Gott sei Dank nur eine kurze Auswärtsfahrt nach Heilbronn haben. Aber wir konnten endlich mal regulär trainieren.
Ja, du brauchst ja auch Spieler, jetzt ist schon wieder, Entschuldigung, Puffy.
Nee, alles gut.
Du hast ja dann aber auch das Problem, dass du halt dann junge Spieler hast, die noch natürlich übermotiviert sind, die kennen halt ihren Körper noch nicht. Denen das halt dann zu erklären mit, Digga, du spielst jetzt am Wochenende, du spielst jetzt mal die 2 Tage die Woche kein Training, du gehst nur laufen oder was weiß ich. Und dann hast du halt dann die anderen, die halt dann älter sind, die den vorleben müssen. Junge, hör mal auf deinen Körper, hör genau rein, das musst du lernen, weil du bist noch nicht so alt und erfahren, dass du das kennst. Und ich stelle mir so einen 18-Jährigen zu bändigen schon sehr, sehr schwierig vor für den Staff. Also ich kenne das von mir selber von der aktiven Zeit als Sportler. Wenn der Trainer gemeint hat, ja, heute machst du nur 30% vom eigentlichen Pensum, ja, leck mich. Mindestens 80. Und dann wundern, warum du kaputt bist.
Richtig, du musst die Balance finden zwischen Erholung und deinem zeigen wollen, dass du eine wichtige Rolle spielst. Und da müssen gerade die Jungen auch schon lernen, denen ist es manchmal unangenehm und peinlich.
Klar.
Mir zwickt's hier ein bisschen. Oder ich habe den Schuss geblockt, aber ich gehe mal besser nicht zum Physio, nicht, dass der mich nicht trainieren lässt.
Ja.
Und das müssen die schon von Anfang an lernen. Da musst du eine sehr gute Menschenkenntnis haben. Die Trainertür steht immer offen, die Tür vom Physio steht immer offen, meine steht immer offen.
Ja, aber du musst halt hingehen auch. Reinkommen.
Genau, ja, du musst einfach, genau, morgens mal, ne, überall vorbeigehen, mal ein bisschen hören, wie geht's dir heute? Oh, ich bin total platt, warum? Schlecht geschlafen. Wir achten ja schon auf viel, wir wollen die Jungs nicht komplett kontrollieren, aber wir achten ja schon auf viel. Also der Fitnesstrainer hat ja da sein Monitoring, wo sie eintragen müssen, wie lange sie geschlafen haben und so. Da musst du die Jungs tatsächlich aber auch an den Haaren ziehen oder an den Ohren ziehen manchmal und sagen, du darfst zum Physio gehen. Du darfst es, auch wenn du erst 19 bist, bitte.
Ja, da spielt aber auch Social Media und Freunde, glaube ich, viel mit. Weil wenn der jetzt sagt, ja, am Wochenende hat der Trainer gesagt, darf ich nicht spielen, na, was bist denn du für eine Pfeife, du hältst ja nichts aus. Wir kennen ja das Alter, das ist ja gefährlich teilweise.
Ja, oder gerade jetzt, ne, 18. Geburtstag oder sowas. Ich meine, ja. Einfach mal Corona bitte wegdenken. Ich weiß, das geht gerade nicht, aber es gab Situationen im Sommer, da ist ein 18. Geburtstag gefeiert worden. So, jetzt kannst du den in der Saison an einem Samstagabend halt einfach nicht feiern mit deinen besten Kumpels. Und dann stehst du vielleicht da und wirst ausgegrenzt.
Genau. Das sind viele, viele Faktoren.
Morgens um 9 Uhr wieder da sein musst, du musst fit sein. Ja. Ja, also,
da gibt's so eine 3-Wochen Unwägbarkeiten, ne? Aber wobei die Saison anders ist. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel die Löwen Frankfurt anschaue, die haben jetzt aktuell 4 Spiele weniger als Kassel, aber schon 22 Punkte weniger. Löwen Frankfurt letztes Jahr Meister geworden. Bayreuth aktuell 19 Spiele, 19 Punkte. Gut, waren letztes Jahr auch 12.
Frankfurt und Bayreuth brauchen wir eigentlich nicht miteinander vergleichen, das sind ja Welten.
Nein,
um Gottes Willen.
Das ist schon klar, aber du siehst halt, dass die üblichen Verdächtigen vorne sind. Ich meine, ihr wart mit Bietigheim letztes Jahr 8., glaube ich, jetzt schon Tabellenplatz 3. Also man sieht schon, dass der Kader sich verbessert hat, dass da einfach mehr greift. Aber die Mitte in der Tabelle ist schon ziemlich ausgeglichen, muss man sagen. Also nach oben.
Genau, breites Mittelfeld, ich denke, da ist einfach weiterhin alles möglich.
Zwischen, sagen wir mal, 5. Ravensburg mit 32 Punkten zu Kassel mit 45 Punkten, das ist schon Hausnummer. Also das ist schon mal nicht ganz so schlecht. Aber ob sie es durchhalten, ich meine, man weiß ja nicht, was mit Covid noch alles passiert.
Oder mit Verletzung leider. Guck, Ravensburg, die beiden Top-Verteidiger, Bettauer und Pavel Dronia. Der eine 2 Wochen weg und Dronia sogar für 3 Monate. Gute Besserung nach Ravensburg. Vielleicht auch eine Folge aus zu vielen Spielen, zu wenig auf den Körper gehört oder sich in den Dienst der Mannschaft gestellt. Man weiß nicht, was hinter diesen Verletzungen steckt, um Gottes Willen. Ich weiß nur, Dronia wurde sogar operativ behandelt. Aber das trifft die natürlich auch mal hart. Ne? Und dann kommen jetzt so ein Rhythmus, wie gesagt, mit 3 Spielen in der Woche. Das kannst du eine Zeit lang kompensieren, aber 4, 6 Wochen? Keine Ahnung.
Nee, kannst du nicht. Und da werden nur viele Unwägbarkeiten auf uns zukommen. Und ich meine, die DL2 hat ja früher begonnen. Man hat gesehen, dass da sehr viel mit Covid passiert ist. Es gab ja einige Spielverlegungen. Und mich überrascht, dass die DL im Moment so durchläuft. Also, wenn man aktuell mal guckt, das ist jetzt nicht unsere Sportart, aber bei der Handball-WM in Ägypten, da sind wir jetzt schon wieder.
Gratulation.
Von einem Team, glaube ich, 18 positive Tests oder was auch immer.
Ja, also, USA, das wird Gegner von Deutschland.
Das ist natürlich super. Herzlichen Glühstrumpf. Aber du siehst, dass da noch einiges passieren kann. Und im Moment in der DEL, toi, 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 funktioniert's. Die bleiben verschont im Moment davon. Ja, aber mal gucken, was da so kommt. Aber DEL2, ja, ich hoffe, dass das alles so bleibt, wie es ist.
Richtig.
Gehen wir mal kurz ein bisschen runter. Puffy, gibt es bei euch schon irgendwelche News? Gibt es da irgendwie einen Plan, ob da überhaupt irgendwann mal was angefangen wird? Oder sagt man Scheiß drauf und wurscht?
Du meinst in der NHL?
In der nationalen Hessenliga, genau.
Nee, Also aktuell gibt es nichts. Es ist so, dass die Saison im Moment ruht. Ich meine, die erste hat, glaube ich, 2 Spiele gehabt, die zweite auch. Ich persönlich, das ist jetzt nur meine Einschätzung, glaube, dass die Saison vorbei ist, weil die Eifel-Mosel-Bären, die Eichel-Mosel-Bären, wie du so schön sagst, die haben die Halle zugesperrt, weil es sich nicht lohnt, Eis zu machen für das, dass keine Spiele sind und nichts und keine Publikumsläufe. Das heißt, du kannst in Bitburg schon mal nicht spielen. Also ich glaube, die Saison ist vorbei, ist meine Meinung. Aber offiziell gibt es noch nichts.
Ja, wenigstens kein Abstieg.
So sieht's aus. So sieht's aus. Aber wenn man gerade bei der nationalen Hessenliga war.
Das Blöde daran ist ja, jetzt habt ihr einen neuen Trainer. Mhm. Und danke.
Ja, also man muss sagen, Sebastian Becker macht einen super Job bei uns. Der hat sich toll eingefügt bei uns, hat die Mannschaft super übernommen. Und was wir aktuell machen, das ist auch eine sehr spannende Geschichte, ist, wir machen virtuelles Team-Meeting und da machen wir auch Fitnesstraining. Also virtuelles Fitnesstraining.
Einmal aufnehmen, ja, Puffy, bitte.
Nee, Puffy ist dann nicht dabei, weil Puffy hat Rücken.
Ach Gott.
Nein. Also wir versuchen unseren Mitgliedern dort auch ein bisschen was zu bieten und so ein virtuelles Training hört sich banal an, aber bringt uns wirklich sehr, sehr viel, weil du aktiv für dich noch was tun kannst. Und im Endeffekt sind ja alles zahlende Mitglieder, die natürlich auch was machen wollen. Und wenn du gerade nicht aufs Eis kannst, ist sowas eine gute Alternative. Aber Sebastian hat einen guten Job gemacht. Ich hoffe, dass er nächstes Jahr noch bleibt. Sebastian, wenn du das hörst, Vertragsgespräche
jetzt machen wir dann. Ja, aber das Gleiche machen ja auch die Kids von, das habe ich ja eh schon gesagt, von den Spuzu Vienna Capitals. Die Gesundheit. Haben dann auch, genau, die haben ja dann auch über Zoom und dann rennt halt der Kleine von unseren Freunden, der rennt halt dann mit der Scheibe in der Küche rum.
Ja, gut, das kann ich jetzt nicht machen, weil sonst kriege ich die rote Karte von zu Hause. Das ist auch klar.
Sieht so aus.
Ja, sie wirft mir immer alles zu und ich fang's und das ist, glaube ich, eine Küche mit Puck. Glaube ich, nicht ganz so witzig. Egal. Aber weil wir gerade bei der nationalen Hessenliga waren, sollen wir mal in unsere NHL gucken, die gestartet ist, Männer.
Ja, können wir machen. Also, ich werf mal einen Namen in den Raum. Joel Farabee.
Ja.
Hat gleich mal Feeling. Gas gegeben.
Kann man mal so machen. Ja, also Penguins gegen Flyers, die Flyers verdient gewonnen. Man weiß ja auch dort nicht.
Oder?
Für mich tut's weh, eindeutig. Aber mit der Abwehrleistung hast du es nicht verdient zu gewinnen. Also wenn wir gerade beim Farabee sind, ich glaube, der hat das dritte Tor geschossen. Da standen 3 Pittsburgh-Verteidiger vor ihm. Und er hat trotzdem das Ding bekommen, hat es gemacht. Also wenn du so eine Abwehrleistung machst, dann hast du es nicht verdient. Aber das ist sowieso Überraschungskiste. Also ich bin froh, dass es wieder anläuft. Marco, vielleicht kannst du was zu deinen Maple Leafs sagen. Das Spiel habe ich jetzt nicht gesehen, aber es ist schon eine Überraschungskiste.
Ja, definitiv. Auch da, wir müssen einfach abwarten, wie die Saison läuft. Und die Leafs haben auf dem Papier eine geile Truppe. Ne? Also wenn Wayne Simmonds zusammen mit Jason Spezza in der 4. Reihe spielen kann, dann ist dein Kader in der Tiefe, in der Offensive auf jeden Fall gut besetzt. Mir gefällt das, was sie da haben. Es hängen über allen viele Fragezeichen. Freddie Anderson im Tor, obwohl er ein für mich außergewöhnlicher NHL-Torwart ist, hat noch nie eine Playoff-Serie gewonnen. Kannst du mit dem Mann in den Playoffs weit kommen? Er hat noch nie eine Serie gewonnen. ja, und das sind immer noch junge Spieler, die alle teilweise wenig Erfahrung haben. Deswegen mag ich diese Signings von Simmons so, der da ein bisschen, ja, Grind sagt man so schön, so ein bisschen Checks, Härte, einfach auch ein bisschen sich mal in den Weg stellen und sagen, so mit meinen jungen Kids hier im Hintergrund machst du mal gar nichts, du musst an mir vorbei. Und natürlich Jumbo Joe Thornton, der absolute Mentorrolle da einnehmen soll und auch direkt die erste Reihe spielt mit Marner und mit Austin Matthews. Also von daher, erstes Spiel nach Overtime gewonnen, Punkt. Ich glaube, da brauchen wir wirklich, was haben sie, 52 oder 56 Spiele bis zum Playoffs? Lass uns mal nach 15 oder 20 Spieltagen gucken, wie es aussieht. Dann kannst du, glaube ich, das erste Mal wirklich abschätzen, auch durch die neuen Divisionen. Man sagt, die eine ist ein bisschen leichter als die andere, da können wir mal in Ruhe drüber reden. Aber das Wichtigste, auch du hast es schon gesagt, über die Eishockey in DEL, ab jetzt mit der letzten Nacht 116 Nächte in Folge NHL-Eishockey.
Ja, und die
es gibt keine Pause.
Die Flyers haben nach 310 Tagen das erste Mal wieder zu Hause gespielt. Ja, man muss sich mal diese Zahl geben.
Krass. Deswegen, es hängt einfach über allem ein riesengroßes Fragezeichen, wie es ausgehen wird. Kann man seriös jetzt schon überhaupt tippen, wer könnte einen Stanley Cup gewinnen? Kann man nicht. Weiß ich nicht.
Keine Ahnung. Naja, ich glaube, Colorado ist laut Buchmachern der Favorit. Die haben gleich gestern erstmal auf die Mütze gekriegt. Also,
ja, gut. Sind wir ehrlich, also mit den Lightnings letztes Jahr hat ja auch keiner das auf dem Schirm gehabt, oder? Oder hat da jemand von euch irgendwie so...
Naja, schon. Später also aber... Sie haben mit Vasilevskiy den besten Torwart der Liga, schon seit Jahren.
Absolut.
Sie haben ein brutales Team mit Stamkos vorne drin, allen voran im Sturm. Sind sie ja so tief besetzt gewesen, aber da hat sich jetzt einfach auch ganz viel verändert in Tampa. Zwar ist Stamkos fit, der ja wiederum in den Playoffs lange ausgefallen ist, aber Nikita Kucherov fällt dir bis zu einem möglichen Playoff-Beginn aus.
Ja, das tut natürlich weh, weil der mit seiner Qualität schon das ein oder andere Spiel entscheiden kann. Ich meine, du hast auch gesehen zum Beispiel, dass die Oilers gestern verloren haben. Also auch dort greift noch nicht alles und da bin ich mal Kucherov gespannt.
Kucherov hat 85 Punkte gemacht. Wie willst du die ersetzen?
Das kannst du nicht ersetzen. Deswegen sage ich ja, das ist schon abartig. Also da wird man sehen, was da noch alles auf uns zukommt. Aber das bleibt eine Überraschungskiste. Das muss man eindeutig sagen.
Richtig.
Und ja, also ich habe Bock drauf. Ich schaue mir das so oft ich kann an. Aber der kleine Puffy muss mal zwischendurch schlafen, deswegen.
Was du dir nicht anschauen kannst, das ist Dallas gegen Florida, weil es ist abgesagt. Warum?
Verschoben.
Verschoben, ja.
Weiß ich noch nicht. Na, es steht irgendwie drin als cancelled, aber gut, vielleicht ist es auch nur verschoben. Wer weiß.
Also ich
gehe davon aus, die haben Positivfälle.
Wahrscheinlich, ja.
Ja, das kann schon sein. Ich weiß jetzt nicht, wie es da mit der Melderei aussieht. Aber ich persönlich, ich glaube zum Beispiel auch an die Oilers, die haben auch ein sehr starkes Team, wobei ich persönlich finde, dass die auf der Torwartposition aktuell Schwierigkeiten haben. Der Koskinen, Mike Smith, sind so ein bisschen, ja, ich würde jetzt nicht sagen Mittelfeld, aber das sind jetzt nicht die stärksten Torhüter, die Liga hat. Da wird es, glaube ich, schwer. Also da glaube ich nicht, dass Edmonton so die Riesenrolle spielt am Ende. Wie siehst du das, Marco?
Ja, ach, da schwingt halt immer dieses, ne, Connor McDavid steht über allem, aber sie haben seit Jahren, wie du sagst, einfach nicht hinbekommen, eine stabile Defense zu bauen, die im Connor und im Leon einfach auch die Möglichkeit gibt, ausschließlich nach vorne zu arbeiten, weil die fressen dann halt auch leider viele Gegentore. Und Koskin, ja, Smith ist halt einfach über seine besten Tage hinaus. Ja. Und Koskin hat noch nicht auf Dauer gezeigt, sie durch eine Saison so zu bringen, dass du auch in den Playoffs eine Rolle spielen kannst, weil da kommen sie halt seit Jahren nicht hin.
Ja, so sieht's aus. Die haben noch, glaube ich, ein paar 20-jährigen Torhüter, Stuart Skinner, aber der wird das Ding auch nicht reißen. Also papiertechnisch sind die Oilers mit dabei, aber ich glaube, auf der Position sitzt du einfach am Ende des Tages zu schwach besetzt, aber ja, da kann viel passieren. Also ich bin gespannt. Ich werde die nächsten Wochen ein bisschen ein Auge drauf haben, werden das verfolgen. Die Blackhawks haben wieder erwartend auch verloren gegen Tampa. Gut, man wird abwarten. Also die nächsten Spiele werden es zeigen.
Genau. Lass uns da einfach nach 10, 15, 20 Spielen drüber gucken. Ich glaube, dann haben wir mal ein Bild.
Ja, das wird alles ganz hart. Aber bevor ich das vergesse, ich habe hier zwei erfahrene Eishockey-Torhüter da und ihr habt vielleicht die Highlights oder das Spiel gesehen von den Paints gegen die Flyers. Und meine Frage ist, was macht Mule, Grüße, Mules Lieblingsspieler Carter Hart eigentlich da hinter dem Tor?
Ich fang mal an, Marco, ist das okay?
Ich verstehe nichts, warum der da überhaupt rumeiert.
Ja, also das ist ein Goalie, der eigentlich immer mitspielt, der hinten die Scheibe stoppt läuft, wenn man von hinten nach vorne guckt, links am Tor vorbei. Und du siehst in seinen Augen, er sieht Sidney Crosby. Er sieht ihn. Er guckt ihn auch an. Guckt dann in die andere Richtung und versucht, den Puck hoch rauszuschnicken auf einen Spieler im Mittelfeld. Jetzt hat der Crosby natürlich eine super Hand-Augen-Koordination, aber du kannst mir nicht erzählen, dass der mit Absicht den Puck einfach runterfängt und mit einer Hand ins Tor schnickt. Also da ist schon sehr, sehr viel Zufall dabei, obwohl das natürlich von Sidney Crosby eine geile Aktion war. Ich habe ihn auch dafür gefeiert, muss ich sagen. Ich habe mir erstmal Radler aufgemacht.
Radlerdringer.
Radlerdringer. Und das war einfach Zufall, weil normalerweise glaube ich, da ist 90% Dusel dabei, um den Puck so abzufangen. Trotz guter Hand-Augen-Koordination. Aber Marco kann mich gern berichtigen.
Nein, grundsätzlich hat Puffy recht. Normalerweise spielt ein Torwart den Puck an der Bande dann in die Rundung entlang. Er hat halt einfach gehofft, das Spiel so schnell machen zu können und den durch die Mitte zu spielen. Wir sagen unseren Verteidigern immer, kein Querpass vor dem Tor. Torhüter sollten vielleicht manchmal einfach lernen, keinen Pass direkt dem Stürmer auf die Füße. Und die Hand-Augen-Koordination von Sidney Crosby, über die müssen wir ja gar nicht reden. Er hat also ja nicht das erste Mal gezeigt, was er an Hand-Augen-Koordination kann. Ich erinnere mich da an ein Tor von vor 2 Jahren, glaube ich, als er quer durch den Slot gezogen ist und dann den Puck, also sich selber vorgelegt hat und dann aus der Luft getippt hat und ins Tor. Also der hat das schon öfter gezeigt, dass er da außergewöhnlich ist, was seine Hand- und Augenkoordination angeht.
Ja, die zweite Sache, wenn man es sich von der Zeit anschaut, die erste Frage, die ich mir gestellt habe, jetzt liegst du 1-2 hinten. Du hast noch eine Sekunde vor Ende erstes Drittel. Warum spiele ich dann Empty Net? Bulli vor den Flyers. Auch keine Antwort drauf, oder?
Diese eine Sekunde, ich weiß, du hast uns das gestern gefragt.
Ich verstehe.
Ganz einfach. Du hast einen Mann mehr auf dem Eis und hoffst auf ein gutes Bulli zu einem Direktschuss.
Du weißt, dass mit
einer Sekunde auf der Uhr nach hinten nichts mehr passieren kann.
Ja, das ist schon richtig. Aber im ersten Drittel? Im dritten Drittel, ja, lasse ich mir das ja, da hat das ja Sinn, aber im ersten Drittel, ich verstehe es nicht ganz, was das für ein Taktikfuchs-Gedöns war.
Vielleicht waren es 1,9 oder so auf der Uhr und er hatte halt gehofft, tatsächlich okay, mit einem guten Bulli und einem Direktschuss vielleicht noch einen Schuss aufs Tor zu bringen.
Aber ich habe
einzige Sinn.
Also ich habe es generell, ich habe jetzt nur das Spiel von den Penguins gesehen, ich habe es generell ja relativ hölzern empfunden. Du hast halt echt gemerkt, Vorbereitung gab es jetzt nicht wirklich und viele, viele Koordinationsprobleme irgendwie und manchmal hast du das Gefühl gehabt, leichte Pässe funktionieren auch noch nicht. Das dauert, bis sich das akklimatisiert.
Das ist aber doch normal, Jörg. Ich meine, du kommst halt aufs Eis und wir haben gestern auch im Adler-Podcast haben wir ja auch gesprochen über Spielpraxis, wo ihr mir alle verteufelt habt. Spielpraxis ist wichtig. Und wenn du nicht auf dem Eis bist und nicht spielst, dann hast du diese Erfahrung nicht. Und da kannst du trainieren wie ein Weltmeister. Du hast die Abläufe nicht drin. Und so ist es beim Fußballspieler auch. Wenn der nur trainiert, hat er die Abläufe nicht und spielt natürlich 10-15% schlechter. Ja, jetzt sagst du gestern hast du mich zusammengeschissen, du Vogel.
Ja, wer sich das anhören will, ich hau das jetzt nur aus Protest in die Shownotes. So. Huck.
Ja.
So. Gut. Aber zur Strafe darfst du dir auch 116 Nächte NHL anschauen.
Gerne, da bin ich auf jeden Fall dabei.
Wir werden dich zu jedem Spiel hinterfragen, aber jetzt schauen wir mal auf die Uhr. Die 10 Minuten sind vorbei. Da draußen auf der Bank hüpft schon einer rum.
Die 10 Minuten Strafe ist vorbei, aber du kannst ja mal ansagen, wer kommt denn? Lass doch mal einen raus, Jörg.
Wer kommt? Na, das willst du jetzt nicht. Aber wer kommt? Wir haben es angekündigt, ein DEL-Schiedsrichter oder DEB-Schiedsrichter. Den wir dann aus Aktualitätsgründen verschoben haben. auf diese Woche. Der ein oder andere Spieler, der zuhört, kennt ihn mit Sicherheit. Er hat 2005 als Schiedsrichter im Landesverband Hessen angefangen, ist seit 2009 Schiedsrichter des DEBs und seit 2015/16 ist er nur noch Hauptschiedsrichter und fegt auf dem Eis rum. Und jetzt probieren wir, dass wir ihn erreichen. Ja, und jetzt hoffe ich, dass er in der Leitung ist, unser heutiger Gast, den wir euch eben vorgestellt haben. Benny, kannst du uns hören?
Ja, schönen guten Abend, Männers, ich grüße euch.
Servus.
Servus, Benny, schön, dass du Zeit hast.
Grüße nach Hessen, hallo.
Ja, Grüße gehen zurück.
Around the world. Ja, fangen wir vielleicht gleich an, denn wir haben einen Haufen Fragen.
Oh ja, wir haben uns ein bisschen vorbereitet und haben die wieder so ganz schick unterteilt in gelbe, blaue und rote, damit jeder weiß, was er sagen muss.
Ja,
und
wobei
das ist mein Kommando.
Genau, wobei das Gelbe ist ja vorhin overruled worden, weil von einem gewissen Cedric Riegel, von dem ich dich grüßen soll, der hat dir deine Frage mitgenommen.
Ja, meine erste Frage hat er uns vorhin eingeschickt in Instagram. Da könnt ihr uns nämlich auch folgen. Und hat gesagt, möchte auch gerne von Benny zuallererst wissen, wie bist du eigentlich zum Schiedsrichter sein gekommen? Und wie wird man eigentlich Schiedsrichter? Kann das jeder werden?
Theoretisch kann das jeder werden. Bei mir hat es angefangen, tatsächlich, ich habe selber Eishockey gespielt, bis zur Nachwuchsbundesliga in Bad Nauheim. Hab dann aber relativ schnell selber gemerkt, dass es dann doch vielleicht für den Profibereich nicht reicht. Wollte aber nicht die Schlittschuhe an den Nagel hängen. Meine Familie ist sehr Eishockey begeistert gewesen. Meine Eltern haben sich auch beim Eishockey kennengelernt. Und dann hat mich mein Papa irgendwie auf die glorreiche Idee gebracht, was denn mit dem Thema Schiedsrichter denn sei. Und ich hatte irgendwie schon immer so ein bisschen Interesse daran, wie überhaupt so ein Spiel abläuft. Nicht nur aus spielerischer Sicht, sondern auch die Zeitnahme und was passiert da überhaupt? Was machen denn die eigentlich, die zwei Streifenhörnchen da auf dem Eis? Und mich hatte schon immer so ein bisschen gekitzelt, dann mal diese Position einzunehmen. Ja, und ich war halt auch immer einer, der sehr viel auch über die Schiedsrichterentscheidungen gemeckert hat als Spieler. Und dann habe ich mir halt auch immer gesagt, ja, kannst du es denn besser? Ja, und so bin ich in die Schiedsrichterei eingestiegen.
Die ganz klare Antwort muss also heißen, Respekt. Ja, natürlich.
Ja, es ist, ich finde es total beeindruckend, dass er sagt, weil er selber so viel gemeckert hat über Schiedsrichterentscheidungen, hat er sich gedacht, kann ich es eigentlich besser? Und das ist ja so häufig, dass ich Kommentare lese nach Spielen oder Live-Kommentare irgendwie höre, irgendwie im Fernsehen oder was weiß ich, oder sitze auf dem Sofa, ne? Ist es doch so oft. Oder sitze bis in der Mannschaftskabine und da hocken ja auch 21 rum, die in der DEL2 spielen, die auch sagen, ah, den Pass hätte ich auch so gespielt. Und dann denke ich mir, mach's erstmal besser. Aber also Respekt wirklich, dass aus der Entscheidung zu sagen, kann ich es eigentlich besser, du das auch wirklich in die Tat umgesetzt hast. Und Kompliment dafür.
Ja, vielen Dank.
Ja, aber man sieht es ja auch im Fernsehen, dass er es besser kann. Also es ist ja jetzt nicht nur so dahergesagt, sondern Benny ist ja jemand, der wirklich Erfahrung hat. Und wie sieht denn das aus? Also Marco und ich, wir sind ja in den Verbandsligen unterwegs, wir kennen uns ja so ein bisschen aus, aber wie lange dauert denn die Ausbildung zum Schiedsrichter? Gibt es da Trainee-Programme? Wie, in welche Richtung geht es?
Da gibt es natürlich schon eine Art Fahrplan, in Anführungszeichen. Man startet natürlich nicht direkt in den höchsten Ligen, das ist auch klar. Man muss quasi im unteren Bereich anfangen, wie du eben so schön gesagt hattest, im Landesverband. Dementsprechend mein angehöriger Landesverband ist hier das schöne Hessen. Dort habe ich auch 2009 dann angefangen. Und natürlich ist es auch leistungsabhängig. Ja, da gibt es natürlich dann auch den sogenannten Schiedsrichter Obmann, Klammer auf, Chef, Klammer zu, der natürlich dann auch mal sich so ein Spiel anschaut von dir und natürlich dann auch sieht, okay, hat er jetzt Potenzial oder hat er kein Potenzial? Und dementsprechend wirst du dann natürlich für die Spieler auch eingeteilt und auch eventuell für höhere Aufgaben nominiert, okay, sage ich jetzt mal so. Okay. Aber der Start ist ganz klar definiert im Landeseissportverband und dementsprechend musst du dann halt auch die Leistung dort in dem Bereich bringen. Du fängst halt an im Nachwuchsbereich. Das sind dann die Spiele, die im Zweimannsystem geleitet werden. Und ja, Step by Step geht es dann die Karriereleiter nach oben oder halt nicht. Ja, also das ist natürlich dann wirklich von einem selbst abhängig, was man daraus macht.
Also sehe ich das richtig, Steffen Amos? Liebe Grüße an der Stelle. Dein Chef fährt auch mal raus und guckt sich das also auch an.
Ja, also der Steffen ist da im Landesverband Hessen der Schiedsrichterobmann. Der schaut sich natürlich dann auch, ich sage jetzt, die Schiedsrichterneulinge, die wir haben, die wir dann gewinnen können, muss man ja auch so sagen. Wir sind ja auch wirklich froh, dass auch Nachwuchsspieler oder ehemalige Spieler sich dazu entschließen, Schiedsrichter zu werden. Und die Spiele coachen wir dann. Ja, ich bin ja auch sehr akribisch tätig in der Landesverbandsebene, was die Arbeit angeht. Ich bin da auch für die Schiedsrichterausbildung zuständig. Und wir fahren dann raus in die Stadien und gucken uns dann natürlich die Jungs an und coachen die auch. Ja, also geben denen dann wirklich auch Tipps und Tricks mit auf den Weg.
Ja, weil das Ganze, warum wir das machen, das sei nur kurz für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen natürlich auch erklärt. Es gibt halt nicht nur ein perfektes Eishockeyspiel, sondern wir wollen einfach mal den Job des Schiedsrichters ein bisschen durchleuchten. Und das hat was für sich und deswegen machen wir das auch bewusst, weil darauf wird immer sehr wenig Augenmerk gelegt. Und ich finde das einfach ein ganz wichtiger Punkt, dass auch ihr eure Stimme mal abgeben könnt und für den Job auch ein bisschen werben könnt. Und da habe ich eine kurze Einwurffrage, die nicht drin steht. Wie alt sind denn die Jungs, die beginnen mit dem Eishockey als Schiedsrichter? Gibt es da Einstiegsalter oder Begrenzung? Also ich bin jetzt 45, für mich wäre das wahrscheinlich durch, ne?
Ja, je oller, desto doller. Nee, Spaß beiseite. Es war tatsächlich bis zu der Saison festgeschrieben, dass man das Alter von 16 Jahren erreichen muss, also dass du anfangen kannst. Das haben die jetzt auf 14 runtergesetzt. Das wurde angepasst, dass du quasi dann auch mit 14 Jahren schon sagen kannst, hier, ich habe Interesse, Schiedsrichter zu machen. Du musst dich aber nicht direkt für den Weg des Schiedsrichters nur entscheiden, sondern du kannst auch deiner spielerischen Laufbahn weiter nachgehen. Das heißt, du kannst da quasi so einen dualen Weg einschlagen und sagen, hier, ich habe Bock, melde mich jetzt mit 14 an, schau mir das mal an, spiel aber noch weiter. Damals war ich, wie gesagt, 16, das war dann das Startalter und nach oben, ich sag mal so, klar, sorry, wenn ich das jetzt persönlich sagen muss, mit 45 ist dann halt natürlich irgendwann das Alter erreicht, wo wir dann auch sagen, ja, schade, hättest du dich mal vor 10 Jahren gemeldet, dann wäre das natürlich auch sehr viel besser gewesen, weil man natürlich dann auch Charaktere sucht, die vielleicht in der Entwicklung natürlich auch schon ein bisschen weiter sind wie 14- oder 16-Jährige.
Ja, ist klar. Nee, das ist schon richtig, aber dann hat man mal so ein Gefühl, wie es denn da weitergeht. Ich meine, das ist für mich eh schon durch. Ich bin froh, wenn ich noch in der Hessenliga im Tor stehen kann, ganz entspannt. Deswegen ist das für mich alles gut. Aber wie viele Schulungen habt ihr denn so im Jahr? Du musst ja auch, ich glaube, du musst Laktattests machen, habe ich gehört. Du hast doch bestimmt den einen oder anderen Testvorgang in deiner Saison. Wie sieht denn das aus? Wie viel hast du denn da?
Ja, das ist so zu erklären, das ist leider Gottes nicht wie eine Führerscheinprüfung, die man einfach ablegt, einmalig und dann darfst du quasi dein Leben lang Auto fahren. Wir müssen Saison für Saison werden wir getestet. Die Testungen bestehen aktuell im Sommer aus einem sogenannten Laktattest. Individuell können wir uns da wählen, ob wir das auf dem Fahrradergometer machen möchten oder auf dem Laufband. Da wird dann Blut abgenommen und wird natürlich anhand der Werte halt gemessen, was der Schiedsrichter über den Sommer halt getan hat oder auch nicht. Dann gibt es Online-Schulungen. Ich meine, geschuldet auch der aktuellen Situation konnten wir jetzt nicht nach Füssen fahren. In Füssen hat jeden Sommer der Hauptlehrgang stattgefunden, wo auch die Leistungstests dann abgefragt worden sind mit einem Eistest. Da gibt es zwei Eistests, die wir absolvieren müssen. Da gibt es einen Turnhallentest. Da werden natürlich auch die Fitnesswerte abverlangt. Das ist jetzt leider Gottes diese Saison aufgrund von Corona ausgesetzt geworden, dass wir nur einen Online-Regeltest gemacht haben und den Laktattest im Vorfeld. Zwischendrin ist es natürlich so, dass wir ständig mit unserem Schiedsrichterchef Lars Brüggemann in Kontakt sind in der DEL. Da beruft er dann Online-Meetings ein, bereitet Videoclips vor. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe. Wir tauschen uns natürlich auch sehr, sehr intensiv aus, Spieltag für Spieltag mit den Schiedsrichterkollegen. Also du bist eigentlich ständig auch am Connecten und am Mieten, sag ich mal.
Okay, super. Ja, ist einmal sehr interessant zu wissen, weil das heißt ja nicht, dass du eine Prüfung machst, wobei für mich der Online-Lehrgang dieses Jahr echt super gewesen wäre. Aber gut, so ist das nun mal.
Aber am Ende des Tages, du hast es gesagt, der Schiedsrichter, ob man beobachtet dich, kriegt hier eure Feedback-Gespräche und so weiter, aber eigentlich entscheidet doch wirklich nur deine persönliche Leistung über den Aufstieg von Landesverband höher zu kommen. Also bis Oberliga, DEL 2, DEL. Das heißt, der Weg Stück für Stück ist ganz allein über deine Leistung geebnet.
Das ist richtig. Also das geht tatsächlich wirklich nur über Leistung. In dem Fall kann der Steffen natürlich eine Empfehlung aussprechen, aber ja, die Leistung und das Engagement musst du natürlich selber mitbringen, ja.
Also warst du da absolutes Vorbild, was man so sagen, Vorbildschüler? Ja, weil ich kann mich erinnern, dass das ein sehr rasanter, guter Aufstieg war von Hessenliga. Wenn du dich von mir beschimpfen lassen musstest,
bis hin was schon sehr hart ist, was schon sehr hart ist, ne?
Also. Ja, dann ist er mich endlich losgeworden. Dann darf er auf einmal deutsche Nationalmannschaft Top Team Peking in Bietigheim pfeifen und trifft wieder auf mich, die arme Sau.
Also, was noch schlimmer ist, was noch schlimmer ist.
Und dann hat er da wieder durch die Halle gebrüllt. Also, okay, nicht schlecht.
Ja, dann hast du die Möglichkeit, eben in den oberen Ligen zu pfeifen und das Ganze. Aber ihr seid ja nicht alles Berufsschiedsrichter. Wer entscheidet das, ob du jetzt wirklich ein Profi-Schiri bist oder ob du das einfach nebenberuflich irgendwo machst? Machst du das selber oder kommen die zu dir und sagen, du Benni, was hältst du davon, wenn du jetzt Berufsschiedsrichter wirst?
Natürlich bestimmt man das nicht für sich selber. Das ist natürlich eine Entscheidung auch der Liga. Also die Ligagesellschaft DEL oder DEL2 besteht ja aus den Clubs. Und jede Liga, ob es jetzt die DEL ist oder die DEL2, hat ja ihren Schiedsrichterchef. Und der gibt dann auch eine Empfehlung an die Clubs oder auch an die Geschäftsführung. Und dementsprechend wird dann natürlich auch wieder das Aspekt Leistung natürlich auch zählt da mit. Ja. Und es gibt natürlich aber auch einige, die sagen, sie wollen kein Berufsschiedsrichter werden. Sie können das auch so stemmen, dass sie ihren ganz normalen Beruf nachgehen und die Spiele der höchsten Ligen halt in Deutschland absolvieren.
Okay. Aber dann sind wir schon beim richtigen Thema. Wenn ich jetzt einen Hauptberuf habe und 40 Stunden die Woche arbeite, so wie du, was verdient man denn? Darfst du darüber sprechen? Ist das irgendwie, gibt es da Richtlinien? Also ich weiß, wie es in den Landesverbänden ist, weil ich mit die Abrechnung gemacht habe. Nein, Spaß. aber darfst du darüber sprechen? Ist das, darf man das?
Also genaue Zahlen werde ich jetzt nicht euch vorlegen können und dürfen. Man kann aber tatsächlich auch mal das Internet befragen. Da sind Zahlen, die ganz gut in die Richtung auch gehen. Wir haben das große Glück, wir durften mit der Liga vor ein paar Jahren verhandeln und haben Staffelungen für uns rausgehandelt. Das heißt, nach Spieleranzahl werden wir dementsprechend auch gestaffelt und auch dann besser bezahlt, in Anführungszeichen. Also das tatsächlich in Kategorien eingeteilt, wie viele Spiele du halt in der Liga absolviert hast.
Hat das auch mit der Wegstrecke zu tun? Wenn du jetzt nach Bremerhaven fährst, kriegst du mehr, als wenn du jetzt in Frankfurt pfeifst, mal angenommen?
Ja, das ist natürlich auch wieder abhängig von der Liga. In der DEL bekommen wir Kilometergeld. Das heißt, für jeden gefahrenen Kilometer dürfen wir 30 Cent abrechnen. Das ist kein Geheimnis. Das ist auch der Steuersatz, der aktuelle, den man abrechnen darf. In der DEL 2 sieht es dann schon wieder anders da aus. Da zählt dann eine Pauschale. Also da gibt es eine Aufwandspauschale. Da ist dann quasi das alles bereits inkludiert.
Mhm. Okay.
Das heißt, der Puffy wird, wenn er irgendwie von sich zu Hause nach Düsseldorf fahren müsste, über den Allgäu fahren. Wegen Kilometergeld.
Was ich sowieso gemacht hätte, ne? Also das steht außer Frage. Ich mache zuerst einen Online-Test und dann mache ich halt einfach die längere Wegstrecke. So, fertig. Dann haben wir das schon.
Nein, ja, aber ich hätte mich, glaube ich, sehr gefreut, dich im Sommer bei uns im LV Hessen begrüßen zu können, ja. Aber keine Anmeldung deinerseits.
Ich muss mit dem Steffen mal reden. Also ich glaube, wir müssen da mal uns unterhalten. Nee, aber was mich brennend interessiert, Benny, ist, wir wissen ja von vielen Eishockeyspielern, da zähle ja auch ich dazu, es gibt ja, jeder Spieler hat ja sein Ritual. Wenn er in die Halle kommt, macht er bestimmte Sachen zur Vorbereitung. Wie sieht es bei dir aus? Hast du Rituale, die du einhältst, wo du sagst, das pflege ich, das ist mir wichtig?
Selbstverständlich. Natürlich haben wir auch, oder mit der Zeit entwickeln sich Rituale, die möchte ich auch nicht mehr missen. Das fängt zu Hause schon an. Egal, ob ich jetzt dann nochmal ins Hotel einchecke und mich eventuell da nochmal vorbereite oder ob ich direkt dann in die Arena fahre, ich muss immer vorm Spiel duschen. Also nicht in der Arena, sondern entweder hier zu Hause oder im Hotel. Das hat sich irgendwie so eingebürgert. Und dann geht es dann halt auch beim Umziehen weiter. Ich muss immer den linken Schlittschuh anziehen, bevor ich den rechten dann auch zumache.
Ja, das machen aber viele, oder?
Ja, das ist irgendwie mit der Zeit eingeschlichen und da denkst du auch gar nicht dran. Ich habe mich letztens dabei auch wieder erwischt und dann habe ich wirklich mal mich hinterfragt, oh ja, klasse, gerade, ja. Ich ziehe gerade wieder den linken Schuh als erstes an, ja, ohne das irgendwie bewusst zu machen. Also das ist schon so eingespielt, dass man das gar nicht mehr mitbekommt, ja. Aber das bürgert sich so mit der Zeit ein.
Und ziehst du dich kurz vorm Spiel zurück? Ich meine, also jetzt außerhalb von Zeiten Covid ist es ja so, dass die Halle voll ist, dass es natürlich, dass die Hütte meistens brennt. Ziehst du dich vorm Spiel dann nochmal zurück, wo du dir 2-3 Minuten zur Ruhe gönnst, wirklich so für den Kopf?
Ja, also mental stelle ich mich tatsächlich darauf ein, dass du wirklich mal 5 Minuten vor Beginn, also 5 Minuten bevor wir rausgehen, immer 5 Minuten vor Spielbeginn aufs Eis. Das heißt, davor nochmal 5 Minuten brauche ich dann halt nochmal ein bisschen Ruhe, dass man sich halt nochmal drauf konzentriert. Vorher passiert natürlich auch eine Absprache innerhalb des Teams. Man stellt sich gemeinsam auf das Spiel ein. Aber man hat tatsächlich so ein bisschen auch noch mal, bevor man dann das Eis betritt, noch mal ganz gerne eine Zeit für sich, dass man da noch mal in sich kehren kann, nenne ich es mal so, ja.
Ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil das Pfeifkonzert kommt automatisch, wenn ihr das Eis betritt. Was ich an der Stelle mal sagen muss, was ich sehr, sehr schade finde, weil ich finde den Job vom Eishockey-Schiedsrichter finde ich hochinteressant, hochspannend. Und ich finde es schade, dass das zu Beginn dann gleich so abläuft. Und das können sich vielleicht draußen mal alle zu Herzen nehmen.
Ja, aber das ist Sportartmäßig, glaube ich, vollkommen wurscht. Also,
das stimmt.
Das hast du beim Fußball genauso. Die Schiedsrichter kommen raus zum Aufwärmen und es fehlt immer, dass die Becher geschmissen werden. Was mir aber gleich auf die nächste Frage bringt. Jetzt habt ihr natürlich den Vorteil, dass die Halle leer ist. Aber wie läuft denn die Kommunikation zwischen Hauptschiedsrichtern und Linesmen ab? Weil das ist in der Halle natürlich, wenn es dort laut ist, schon sehr schwierig. Du hast ja auch nicht die Möglichkeit, dass du die ganze Zeit Augenkontakt hast mit den anderen. Die rennen das ab bei euch.
Ja, das ist richtig. Wir haben leider Gottes auch noch nicht die technische Ausrüstung, dass wir Headsets quasi haben, so wie beim Fußball oder in anderen Ligen in Europa. Wir verständigen uns tatsächlich entweder kurz im Unterbruch oder halt, wenn wir halt in der Nähe des Linienrichters sind. Ja, natürlich, wenn man dann irgendwie eine Information braucht, dann muss man sich die dann tatsächlich im Unterbruch holen, weil während des Spiels kannst du ja schlecht sagen, du, pass auf, ich fahre jetzt zu meinem Linesman, haltet mal bitte kurz an, ich habe da eventuell eine Situation nicht gesehen oder vielleicht falsch bewertet. Das ist natürlich für uns auch echt schwierig. Ja, das ist... aktuell mit, es ist egal, ob die Ränge voll sind oder leer sind, du kannst ja natürlich jetzt auch während der Corona-Zeit nicht da übers ganze Eis rufen, weil da hören es dann tatsächlich alle. Das ist natürlich in der Kommunikation sehr schwierig für uns, ja.
Aber da habe ich vielleicht was zum Einwerfen für die Zuhörer, die es nicht wissen. Es gibt der Linesman und es gibt Hauptschiedsrichter. Jetzt korrigier mich, wenn ich was Falsches sage, Benny. In der Regel ist es ja so, dass der Linesman ja eigentlich nicht prinzipiell für Strafen zuständig ist, sondern der ist dazu da, um Abseits anzuzeigen und so weiter und so weiter. Und den Rest übernimmst du. Ist das so richtig?
Das ist korrekt. Also jeder hat seinen Aufgabenbereich. Und die Linienrichter dürfen sogar auch Strafen melden, angefangen bei dem hohen Stock mit Verletzungen, also die eine 2+2 geben würde, die darf der Linesman uns melden. Dann natürlich eine große Strafe, 5 Minuten, die auch eine automatische Spieldauerstrafe mit sich zieht. So Strafen dürfen tatsächlich auch die Linienrichter melden. Alle anderen Strafen, okay, wenn uns tatsächlich mal kleine Strafen wie ein Bein stellen oder ein Haken mal durch die Lappen rutschen, das passiert. Also wir gehen nie fehlerfrei nach Hause, um Gottes Willen. Also es gibt in jedem Spiel Situationen, die wir hätten besser machen können. Wir sind nicht fehlerfrei, das auch noch mal dazu gesagt. Das was darf ja aber ein Linienrichter ja nicht melden. Der darf uns natürlich aber sagen und mitteilen, was er da gesehen hat. Also die arbeiten uns da echt gut zu. Also die sind ein enormer Bestandteil von dem Gesamtprodukt Schiedsrichter.
Okay. Und wenn wir auf die Strafen kommen, da sind wir gleich beim richtigen Thema. Gibt es denn eine Lieblingsstrafe, die der Herr Schiedsrichter hat?
Also ich glaube, es gibt bestimmt irgendwelche Statistiken, die belegen, dass ich so und so oft Haken und so oft Beinstellen gepfiffen habe. Ich könnte dir jetzt keine passende Antwort dazu geben. Also
okay.
Angezeigt werden müssen sie alle, verhängt werden müssen sie auch alle, wenn ich sie sehe. Aber es gibt tatsächlich keine Lieblingsstrafe, die ich dir jetzt ad hoc aus dem Ärmel schütteln könnte.
Okay. Ja, es gibt doch dumme Fragen, weißt du? Es ist ja nicht nur so,
es gibt keine dumme Fragen, nein.
Eben, genau.
Dann kommen wir doch zur nächsten. Jetzt ist es so, ihr pfeift im 4-Mann-System in der DL und DL2. Umso tiefer man geht, umso weniger Schiedsrichter werden es irgendwie. Also in der teilweise auch 2 Schiedsrichter nur. Das ist eine Kostenfrage oder eine Altersklassenfrage oder wie wird sowas entschieden?
Ja, ist ganz richtig. Also natürlich dementsprechend nach Altersklasse und Ligabetrieb. Im Nachwuchsbereich ist primär das 2-Mann-System, was ich ja eingangs auch erwähnt hatte. Das bezieht sich dann auf den Landesverband. Und umso höher du kommst, umso schneller wird das Spiel natürlich auch. Wenn ich jetzt dran denke, dass früher die DEL, da habe ich ja angefangen, Linienrichter in der DEL zu werden. Das haben wir ja im 3-Mann-System gepfiffen. Das wäre ja heutzutage gar nicht vorstellbar. Die DEL2 hat sich ja dahin auch sehr stark und positiv entwickelt, dass ja das 4-Mann-System dann auch dort integriert worden ist. Jetzt habe ich natürlich auch viele DEL2-Spiele pfeifen dürfen. Das ist auch, also für mich auch gar nicht mehr vorstellbar, dort auch im 3-Mann-System Spiele zu leiten. Die ersten Versuche sind jetzt sogar auch schon gestartet, dass man die Oberliga im 4-Mann-System besetzt, weil dort auch die sportliche Seite sich auch immer mehr positiv nach vorne entwickelt.
Sehr gut.
Okay.
Ja, aber es ist auch wieder interessant, ne, dass dieser technische Fortschritt oder der sportliche Fortschritt, dass das Spiel einfach schneller wird, einfach dazu führt, dass ihr mit 4 Mann öfter pfeift. Mir ist das nämlich aufgefallen, tatsächlich im U20-Bereich teilweise, DNL3 in Bietigheim, dass da teilweise noch im 2-Mann-System gepfiffen wird und dann finde ich das manchmal schon knifflig.
Ja, also du kannst, ich sag's wirklich so, dass du kannst da gar keine sichere Spielleitung gewähren. Also dir gehen da so viel Lappen, so viel Sachen durch die Lappen, Entschuldigung, das kannst du im 2-Mann-System teilweise gar nicht mehr stemmen. Ja, weil es wirklich auch im Nachwuchsbereich, wenn du jetzt ansprichst, die U20, die wird ja teilweise auch schon dann aber auch im 3-Mann-System gepfiffen. Mhm. Aber nach oben hin, das ist unmöglich. Also da ist die Fehlerquote viel zu hoch. Also das wäre auch kein Fortschritt für den Sport.
Also ich kenne das nur vom Fußball, weil ich habe ja bis auf einmal Probetraining nie Eishockey gespielt, aber da hast du das auch in den unteren Ligen. Da kaufst du dir in Anführungsstrichen halt nur einen Schiedsrichter. Und sobald einer schreit irgendwie abseits, der pfeift halt meistens einfach, weil der kann das gar nicht sehen. Also je lauter du bist, desto mehr wird für dich gepfiffen. Also es ist sehr grenzwertig.
Das nennt sich Heimvorteil, das probieren wir ganz oft. Aber Benni, wenn wir nur mal größer denken, auch wieder vermutlich, ich glaube einfach wieder der sportliche Teil, die Schnelligkeit, der Unterschied zwischen NHL und DEL. Jetzt hast du auch schon internationale Erfahrung, das weiß ich, aber hat man irgendwie auch einen Austausch irgendwie mit der NHL, also außer, dass man es vermutlich guckt, aber ich glaube, das sind auch alles Profis, ne? Aber gibt es für dich einen bezeichnenden, absolut bezeichnenden Unterschied?
Ja, also die NHL brauchen wir uns nichts vorzumachen. Das ist die Elite-Liga auf der Welt. Ja, das ist die beste Liga, die wir auf der Welt in Bezug auf Eishockey haben. Das Spiel ist brutal schnell. Die haben natürlich die besten Spieler, die es auch auf der Welt gibt. Ich meine, aus deutschen Reihen dürfen, glaube ich, auch stolz sein, dass da auch einige aus Deutschland jetzt mit am Start sind. Das ist natürlich auch, macht uns natürlich oder kann uns natürlich auch stolz machen. Die Eisfläche ist kleiner. Das Spiel wird dadurch natürlich auch schneller. Wir haben natürlich in der DEL auch einen Austausch zu der NHL, was das Schiedsrichterwesen angeht. Der Lars Brüggemann, unser Schiedsrichterchef, arbeitet sehr eng mit auch einem Schiedsrichterchef der NHL, der auch bei Situationen gerne mit ins Boot geholt wird und sich dort auch eine Meinung macht und aber auch ab und zu bei Lehrgängen jetzt auch bei uns in Deutschland präsent war und uns auch definitiv Support leistet.
Ja, interessant. Nicht schlecht.
Ja, absolut. Es gibt ja einen NHL-Schiedsrichter, ich komme jetzt auf den Namen nicht, ich glaube, der heißt, kann es sein, dass der Bill McGrary heißt, der ganz seltsame Ansagen immer macht. Ich finde das immer sensationell, wenn die das Mikro anmachen, die Strafe announcen quasi. Da gibt es schon den einen oder anderen Witzigen aus der Garde, das muss man auch sagen. Aber jetzt habt ihr ja, also du brauchst ja als Schiedsrichter sehr, sehr viel Fingerspitzengefühl. Jetzt ist natürlich, haben wir schon vorher gesagt, die Halle leer. Wenn die Halle voll ist, ist der Spieler natürlich, wenn es eine Strafe gibt, manchmal umso aufgebrachter, was er eigentlich gar nicht sein muss, weil wenn du was pfeifst, dann pfeifst du es ja, weil du es gesehen hast in der Regel. Jetzt gibt es ja sehr viele Gespräche zwischen Spieler und Schiedsrichter. Entscheidest du selbst, wann du mit einem Spieler über eine Strafe sprichst oder ob du sagst, hey, jetzt geh auf die Bank, lass mich in Ruhe?
Ja klar, das ist natürlich aber auch situationsabhängig. Ich glaube, das kannst du jetzt nicht festmachen, wann und wie wir da die Kommunikation starten sollen. Für uns ist es natürlich wichtig, dass wir auch in eine gute Kommunikation mit den Spielern gehen. Natürlich, wenn der Spieler jetzt total rasant ankommt und wirklich irgendwie nur am Maulen und am Meckern ist, dann muss ich natürlich versuchen, eventuell die Kommunikation zu vermeiden oder ich gehe in die Kommunikation so rein, dass ich halt das kurz und bündig mache und den Versuch halt zu beruhigen, weil ändern kann man die Tatsachenentscheidung nicht, dass der jetzt auf die Strafbank muss. Es obliegt aber tatsächlich uns, ob wir mit in die Kommunikation dann halt in der Situation gehen oder nicht. Aber wir sind auch angehalten. Ich meine, das ist natürlich auch eine Dienstleistung von uns, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, dass wir mit den Spielern kommunizieren. Das ist ja auch wirklich, wir arbeiten ja sowas auch von präventiv mit den Spielern. Wir sind ja ein Teil des Spiels. Wir wollen ja einen Einfluss auch nehmen, verbal. Also da sind wir auch angehalten von der Liga, dass wir da auch eine gute Kommunikation und eine gute Atmosphäre auf dem Eis schaffen sollen.
Also ich finde das recht positiv, weil man sieht es oft in DEL-Spielen, dass natürlich der Unmut da extrem über euch reinbricht, aber ich finde es immer schön, wenn ihr einfach mit Fingerspitzengefühl da wirklich die ganze Situation noch beruhigt. Also finde ich gut.
Ja, das ist halt auch immer so die Frage mit Respekt. Wie kommt denn das bei euch so rüber? Ist der Respekt nach wie vor da oder wird das immer ärger? Weil du hast ja hin und wieder auch mal so eine Goschenboxerei wieder ein oder andere sagt und dann musst du die erstmal auseinanderkriegen. Das wäre mal auch interessant zu wissen, was man dann überhaupt im schlimmsten Fall macht. und jetzt ist er dann on fire und dann baut sich so ein, keine Ahnung, zwei Meter Hühner vor dir auf. Wie geht ihr mit dem Thema um, Respekt? Ist das schwieriger geworden oder sagst du für dich, nein, das ist alles im grünen Bereich?
Nein, ganz im Gegenteil. Also der Respekt gegenüber uns Schiedsrichtern ist vorhanden. Ich finde, dadurch durch die Jahre hat sich das noch mehr ins Positive entwickelt. Also man muss ja auch immer mal schauen, wo sind wir gestartet, ja, wo hat sich das Ganze jetzt hinentwickelt. Also der Respekt ist wirklich in jedem Spiel von allen Beteiligten sehr dermaßen auch gegeben. Also da muss ich wirklich den Hut ziehen. Das macht wirklich sehr, sehr viel Spaß. Natürlich gibt es den einen oder anderen Hitzkopf, aber ich meine, also ist ein sehr emotionaler Sport. Emotionen gehören dazu. Wir müssen damit umgehen können. Dafür machen wir die Schiedsrichterei. Das gehört dazu. Aber der Respekt, finde ich, am Ende des Tages ist immer gegeben. Also da beneide ich den Eishockeysport. Also das ist wirklich, salopp gesagt, wirklich sehr geil.
Ja, das hörst du ja auch oft, dass sie sich am Eis quasi bekriegen und danach gehen sie dann noch irgendwo ein Bier trinken oder so. Das hast du halt in vielen anderen Sportarten nicht so. Also beim Boxen kannst du dir das auch nicht so wirklich vorstellen. Aber ohne Namen zu nennen, außer du möchtest es unbedingt, gibt es auch den einen oder anderen Spieler, wenn du den dann auf dem am Spielbogen siehst, wo du den Gedanken hast, ui, warum spielt der heute? Also wo du echt denkst, Gott.
Marco Schwarzer.
Marco Schwarzer spielt oder Markus Daniel. Ich hab Schnupfen. Ich kann leider nicht.
Nein, also das wäre, glaube ich, auch der falsche Ansatz eines Schiedsrichters. Natürlich gibt es die sogenannten Troublemaker, die sind aber in jedem Team sind die vorzufinden. Darauf bereiten wir uns natürlich auch innerhalb unserer Schiedsrichtercrew vor. Aber das wäre, glaube ich, ein falscher Ansatz, wenn ich jetzt sage, oh Gott, ich lese jetzt heute Marco Schwarzer und habe jetzt beim Warm-up das Team verdreht. Nein, also
danke, Jungs, danke.
Fairerweise muss ich gestehen, nein, also um Gottes Willen, das wäre die falsche Art und Weise, an so ein Spiel auch ranzugehen. Natürlich gibt es die sogenannten Troublemaker, was ich eben gesagt hatte, und mit denen müssen wir halt umgehen. Ja, das ist natürlich dann auch unsere Aufgabe, mit denen zu arbeiten, ja, und am Ende des Tages zu sagen, ja, wir haben für alle Beteiligten hier das Spiel safe und fair gemacht, ja.
Ja, aber wie regelst du jetzt so eine Keilerei? Also das würde mich ja schon interessieren. Die zauen sich da so zwei Leute mit 120 Kilo plus
Schläger und allem. Gott sei Dank nicht so wirklich dazwischen, oder? Das machen ja die Linienrichter.
Ich schaue mir das Ganze ja nur an.
Ach so, Voyeurismus
pur. Ich habe ja die VIP-Plätze im Stadion. Ich bin da hautnah dran.
Umso mehr ein Grund, warum ich den Job machen muss. Da muss doch was geben.
Aber es war so lustig.
Ich sag ja, du kannst dich immer noch bewerben.
Ja, ich merke schon. Ja.
Wir haben letzte Woche in Dresden gespielt und es drohte so am Bullypunkt so eine kleine Keilerei zwischen zwei Spielern zu entstehen, die sich dann beide so einmal geschubst haben. Und der eine Linesman hat sich dann in die Mitte gestellt. Die Situation war in der Sekunde wieder erledigt und beide haben sich einfach abgedreht und sind zu ihrer Spielerbank gefahren. Und auf einmal kommt der Linesman bei mir an der Bande vorbeigefahren und sagt, boah, eben dachte ich, ich sterbe. Der hat richtig Schiss gehabt, dass er mittendrin steht, als es losging. Und er fährt echt so ganz seelenruhig vorbei. Boah, jetzt dachte ich, ich sterbe gleich.
Ja, aber da brauchst du, glaube ich, schon Eier, weil die sind ja schon körperlich meistens überlegen. Und sind sie so gerade, weiß ich nicht, in Rage? Also,
zurück zur Frage zu kommen, so eine Keilerei oder so ein Fight, nenne ich es jetzt mal, ist natürlich auch mal was Positives, auch für uns, ja. So eine Keilerei oder so eine Auseinandersetzung entsteht ja meistens, wenn die Emotionen hochfahren oder auch geladen sind, ja. Dann finden sich zwei, dann entladen die Emotionen sich. Dann kann man auch immer ganz gut beobachten, okay, dann ist es jetzt überhaupt nicht mehr so rassig, wie es bis dato vielleicht mal war. Das kann immer ein ganz gutes Zeichen auch mal sein. Gut, zur aktuellen Corona-Situation haben wir natürlich auch eine ganz klare Regelanpassung jetzt mit Schlägereien. Wenn die Handschuhe wegschmeißen, dann bekommen die ja direkt die Spieldauer. Das heißt, die Schlägereien finden vermehrt ja auch gar nicht mehr statt. Ja. Die Linienrichter haben natürlich auch eine Anweisung, erst dann dazwischen zu gehen, wenn die auf dem Boden liegen oder einer natürlich total unterlegen. Also die gehen natürlich jetzt nicht in den Infight, wenn der eine Spieler dem anderen jetzt gerade die rechte gerade entgegenstreckt. Also da bin ich in meiner Linesman-Zeit auch nirgendwo da zwischengesprungen. Außer ich will halt den nächsten Tag bei meinem Zahnarzt sitzen. Da gibt es aber auch ganz klare Anweisungen, wie wir und wie die Linienrichter sich zu verhalten haben.
Aber du notierst nur, ne? Also wenn was ist, dann stellst du dich an die Seite, merkst du die Direktnummer und dann verteilst du.
Genau, also wir Hauptschiedsrichter haben primär die Aufgabe, erstmal abzuchecken, okay, was ist es für ein Fight? Ist es unfair? Ist es ein normaler Fight? Klar, gehen jetzt die Handschuhe weg, haben wir leider im Moment die Spieldauer, die zusätzliche, der zweite Schiedsrichter, der dann meistens nicht direkt dann daneben steht, der achtet dann auf die Spielerbänke, kommt dann jetzt irgendwie noch einer von der Spielerbank oder von der Strafbank. Also jeder hat da wirklich seinen Aufgabenbereich und das gehen dann wie Zahnräder ineinander ein.
Ja, aber das ist mal spannend zu hören. Ich finde das auch mal ganz, ganz wichtig zu hören, weil du siehst immer nur Schlägerei, du siehst, wie der Schiri verteilt, aber dass da jeder so wie ein Zahnrad ineinander greift, finde ich super spannend.
Ja.
Damit man so ineinander greift, wäre es ja auch von Vorteil, wenn man irgendwie einen Kollegen hat, mit dem man das gerne zusammen macht oder oft zusammen macht. Werdet ihr in der Einteilung, wird da drauf geachtet? Ich weiß, du hast in Hessen ja früh angefangen mit dem Christopher Hurtig, glaube ich. War ein Hauptschiedsrichterkollege immer mit dir? Ihr wurdet, also zumindest für mich, dachte ich immer, sehr oft zusammen losgeschickt. Hast du so einen Lieblingskollegen oder ist dir das egal?
Naja, egal ist es nicht, aber in der DEL wirst du quasi mit jedem eingesetzt. Natürlich hat man früher auf der Linienrichterposition hat man dann quasi einen festen Spannpartner gehabt und wie der Marco das so richtig gesagt hat, ich bin sehr oft mit Chris Hurtig zusammen gewesen. Wir haben insgesamt 4 Saison lang in der DEL auf der Linie zusammengearbeitet. Dann wurden wir sogar auch Hauptschiedsrichter, durften dann dort auch gemeinsam unser Unwesen treiben in den deutschen Eishallen. Und ja, jetzt haben sich die Wege so ein bisschen wieder getrennt. Lieblingskollegen in der Hinsicht gibt es natürlich, dass man sagt, okay, wenn man natürlich die Jungs aus dem eigenen Landesverband mit auf dem Eis hat, ist es natürlich umso schöner. Man hat natürlich dann auch einen Bezug, aber ich könnte jetzt keine Namen nennen, dass ich sage, in der DEL pfeife ich gerne mit dem oder gerne mit dem. Da musst du mit jedem klarkommen, da kommen wir auch untereinander mit jedem klar. Und das macht absolut Spaß, da oben mit jedem zu arbeiten.
Ja, den Eindruck hat man tatsächlich auch, wenn man so nah dran ist, sehe ich, dass ihr da eigentlich alle auch wirklich gerne miteinander arbeitet. Ja, mal was Technisches. Im Fußball wird ganz, ganz oft über den Videoschiedsrichter und die Situation da in Köln diskutiert, wenn die Fußball spielen. Und dann kann man da entscheiden, Tor oder nicht Tor. Ihr habt im Eishockey ja auch einen Videobeweis. Ich finde, der funktioniert irgendwie besser wie im Fußball. Es gibt weniger Diskussionen. Also es ist ja so, ihr fahrt raus. Meistens ist es ja dann ein Ehrenamtlicher, zumindest in der DL2, vom Spray-TV-Team oder so, der euch die Situation dann immer und immer wieder vorspielen kann, bis ihr beide Hauptschiedsrichter eine Entscheidung trefft. Hast du auch das Gefühl, es funktioniert besser wie im Fußball und warum?
Definitiv. Ich wurde sogar letzten Sommer auch von mehreren Zeitungen angefragt, die dann auch gerne warum im Eishockey überhaupt gar keine Reklamationen in der Thematik Videobeweis auftreten. Ich glaube, das hat tatsächlich damit zu tun, dass beim Fußball sehr in die Tatsachenentscheidungen der Schiedsrichter eingegriffen wird, was bei uns ja nicht der Fall ist. Ja, wir haben ja tatsächlich definierte Punkte, warum wir zum Videobeweis gehen und wir nutzen den ja wirklich nur, um unsere Entscheidungen zu bestätigen. Das Wichtige, was ja viele gar nicht da draußen wissen, ist ja, wir treffen eine Entscheidung auf dem Eis. Die ist enorm wichtig. Manchmal geht man auch zum Videobeweis und sieht Sachen, die man gar nicht sehen möchte. Also manchmal ist der dann doch vielleicht nicht so ganz so gut. Aber sehr entscheidend ist halt immer die Entscheidung auf dem Eis, die wir treffen. Ja, wir können auf dem Eis eine Entscheidung treffen und auf dem Video die Bilder sagen das komplett ab. Da müssen wir diese Entscheidung Englisch sagt, aber es wäre natürlich immer besser auf dem Eis eine super Entscheidung schon zu treffen, sodass wir eigentlich nur zum Videobeweis gehen. Der ehrenamtliche Helfer zeigt uns zwei, dreimal die Situation und wir sagen, ja klar, the call on the ice stands. Ja, da haben wir überhaupt gar keine Probleme mit. Beim Fußball, finde ich, schaffen die sich ein bisschen die Probleme selber, indem sie in die Tatsachenentscheidungen der Schiedsrichter eingreifen. Und die haben natürlich eine brutale Technik da in Köln. Das ist ja Wahnsinn. Und da entscheidet ja immer auch noch ein anderer für die. Ja, das darf man ja auch nicht vergleichen. Wir entscheiden ja am Fernseher da auch wieder für uns selber.
Okay, also aber wie gesagt, mein Eindruck, es funktioniert besser.
Den Eindruck habe ich auch, ja, das stimmt.
Aber wo du gerade sagst, the call on the ice stands, jetzt weiß ich auch, wie der NHL-Schiedsrichter heißt, das hat mir jetzt keine Ruhe gelassen, also wer mal witzige Szenen von einem wirklich guten NHL-Referee sehen will, der googelt mal Wes McCauley, wir hauen das in die Shownotes rein, der hat eine Theatralik, die kaum zu überbieten ist und der Ben hat den bestimmt auch schon mal gesehen.
Definitiv.
Sensationell. Aber werden wir mal ein bisschen persönlicher, Benni. Ich habe jetzt mitbekommen, du pfeifst auch international. Du hast ein Champions Hockey League Halbfinale gepfiffen, unter anderem auch. Was war denn für dich bislang dein schönstes Erlebnis als Schiedsrichter?
Es gibt viele Erlebnisse, muss ich sagen, die im Gedächtnis geblieben sind. Unter anderem kann ich da wirklich von erzählen, was du eben schon angeschnitten hast. 2018, das Champions Hockey League Halbfinale in Finnland. Das sind natürlich Spiele, die erlebst du auch als Schiedsrichter so schnell nicht mehr. Darüber hinaus war 2018 auch mein Name an der 18 WM in Russland, also die Stars von morgen, die da übers Eis geflitzt sind. Also das sind so Erlebnisse, Highlights, die natürlich nicht jeden Tag kommen. Das war Wahnsinn. Das bleibt dann halt wirklich in Erinnerung. Das sind schöne Momente, wo man auch andere Kulturen kennenlernt, andere Schiedsrichter aus anderen Nationen. Wahnsinn. Wirklich. Also, das sind wirklich zwei Highlights, die ich eigentlich immer in einem Interview auch highlighten möchte, weil die so in Erinnerung geblieben sind. Natürlich in der DEL sind es meine Finalteilnahmen als Linienrichter mit Chris Hurtig. Das sind natürlich dann auch auf dem nationalen Level sind das natürlich Erfahrungen. Das nimmt ja auch keiner. Ja, also das seitdem ich Schiedsrichter bin, das sind wirklich Highlights meiner Karriere. Die bleiben auch in Erinnerung.
Ja, aber da kann man auch ruhig drauf stolz sein, weil wie gesagt, der Beruf des Schiedsrichters hat ja auch seine Tücken und man ist ja nicht überall beliebt, wo man hinkommt. Und wenn man solche Geschichten pfeift, ich glaube, das war Frölunda gegen Pilsen, ist das richtig oder hast du München gegen Salzburg damals gepfiffen im Halbfinale?
Nee, 2018 war es Jeveskela gegen Trinec.
Gesundheit.
Finnland gegen Tschechien.
Schön. Und das sind so Momente, die man ruhig mitnehmen kann. Und da kann man auf jeden Fall drauf stolz sein, ja.
Ja, vielen Dank.
Kommt nach einem Match auch irgendwie mal ein Offizieller von irgendeinem Team zu dir oder ein Spieler und sagt, danke, Ref, du hast heute wirklich phänomenal gepfiffen oder kommt da gar nichts oder kommen da auch viele an und sagen, das war heute wieder vielen Dank für nichts? Weil das sind ja auch Sachen, die einem mitnimmt.
Ja, definitiv. Nein, wir bekommen auch Feedback der Spieler im Anschluss an das Spiel. Die kommen dann und sagen dann, die bedanken sich in der Regel und sagen natürlich, hey, good job. Oder der ein oder andere kommt und fragt und sagt, hier, warum hast du das so oder so gepfiffen? Da sind wir natürlich dann auch für einen kurzen Plausch zu haben. Aber von den Teamoffiziellen wird natürlich keiner kommen und die Hand schütteln und sagen, vielen Dank für die Spielleitung. Das Beste ist natürlich für uns, dass wir nach Hause fahren und keiner spricht über uns. Ja, das ist natürlich irgendwo unser Ziel, dass wir überhaupt nicht im Vordergrund stehen, ja, sondern der Eishockeysport, das Produkt an sich.
Analysiert ihr direkt nach dem Spiel das Spiel selbst oder fahrt ihr einfach nach Hause? Ihr guckt schon nochmal drüber, oder?
Genau, also wir haben derzeit haben wir sogenannte TV-Coaches im Einsatz. Das ist aber auch leider Gottes bedingt durch Corona. Normal sind die dann halt auch im Stadion und coachen uns. Das sind die sogenannten Schiedsrichter-Coaches, was ich eingangs schon mal angeschnitten hatte. Das sind alles ehemalige Schiedsrichter, die selber auch auf den höchsten Ebenen und international gepfiffen haben. Die eben aktuell und derzeit halt über das Handy-Feedback. Das heißt, die schauen dann zu Hause auf Magenta Sport die Spiele, geben uns ein kurzes Feedback in der Drittelpause, geht in die richtige Richtung hier, nochmal drauf achten. Und nach dem Spiel gibt es tatsächlich dann nochmal eine Abschlussbesprechung inklusive Videomaterial. Also wir wollen natürlich auch aus jedem Spiel was mitnehmen, sodass wir auch besser werden.
Das wäre auch mein Job, Video-Referee. Das kann ich von zu Hause aus. Das wird immer besser, Benni.
Ja, aber kein Kilometergeld.
Ja, das stimmt. Ja, das ist auch nichts.
Aber was mir da noch gerade einfällt, du warst ja vor kurzem in einem Podcast mit Patrick Ittrich. Da habe ich auch heute gesehen auf Instagram ein Video von Magenta, glaube ich, ist das sogar gewesen, wo er bei einem Spiel auf den Trainer zurennt und halt auch irgendwie sagt, ja, das höre ich jede Woche 30, 40, 50 Mal. Sie haben gegen mich gepfiffen. Ich mache jetzt einfach weiter. Ist das okay für Sie? Ja. Das fand ich sehr lustig und ich glaube, so geht's euch auch irgendwie.
Das stimmt. Also mit Patrick Ittrich hast du natürlich auch einen Schiedsrichter jetzt rausgedeutet, der eine brutale Kommunikation hat und eine brutale Akzeptanz auch bei den Trainern und bei den Spielern. Im Endeffekt geht es uns Wochenende für Wochenende natürlich auch so. Wie du sagtest, eben den Post von Magenta Sport habe ich heute auch gesehen und ich fand es überragend. Also das sind so Momente, wo man sagt, ja, das ist aber auch mal ein Teil einer Kommunikation. Ja, also du siehst, der Trainer, der reagiert da voll cool drauf, der akzeptiert das voll und ganz.
Ja. Alles richtig gemacht.
Ich finde, das gehört dazu, ja. Das ist Wahnsinn, also Hut ab.
Benni, gibt es aber einen kleinen Zukunftsausblick? Gibt es was du dir persönlich fürs Schiedsrichterwesen wünschst? Irgendeine Verbesserung oder? Ja.
Wir sind auf einem sehr guten Weg. Was ich vorhin mal erwähnt hatte, wir müssen immer schauen, wo wir gestartet sind und wo wir jetzt sind. Allein das Eisige entwickelt sich, unsere technischen Hilfsmittel entwickeln sich. Angefangen von der Übertragung jetzt mit Magenta Sport, die Kameraperspektiven entwickeln sich, der Videobeweis, die Qualität. Also wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg. Natürlich kann man das ein oder andere verbessern. Wir sind nicht fehlerfrei. Vielleicht in Sachen Kommunikation wäre es natürlich das Thema, was wir vorhin auch hatten, eventuell, dass wir Headsets haben, um die Kommunikation im Team vielleicht noch besser zu machen, ja, innerhalb und Schiedsrichter. Aber ansonsten blicke ich dem Ganzen wirklich echt positiv entgegen und bin stolz auch, ein Teil da oben zu sein.
Cool, klasse, vielen Dank.
Wir hätten noch 3 Millionen Fragen, glaube ich, weil ich persönlich finde das super spannend. Ich war jetzt mit jedem Schiedsrichter auch nicht immer gut. Aber als Torwart bin ich sowieso immer die ruhige Variante, deswegen lief es nur einigermaßen gut ab.
Du darfst dich ja nicht frei bewegen zum Motschkern.
Ja, das stimmt auch wieder. Aber du hast jetzt schon viel Ziele genannt, Benni. Du hast international schon viel gepfiffen. Aber hast du noch Ziele? Hast du Ziele als Schiedsrichter, wo du sagst, Mensch, das würde ich gerne noch machen oder da geht es vielleicht für mich noch hin?
Ja, klar. Also an erster Stelle national steht natürlich als sportliches Ziel, in der DEL weiterhin am Ball zu sein. Das ist halt eine leistungsbezogene Liga. Da müssen wir uns tagtäglich auf dem Eis natürlich auch bewegen und natürlich die Leistung bringen. Ja, das muss natürlich auch passen. Und international wäre es natürlich auch schön, wenn das ein oder andere Turnier natürlich noch als Goodie, als Highlight natürlich auch reinschneidet. So eine Herren-AWM, das ist natürlich jetzt ein sehr hochgestecktes Ziel. Aber warum nicht? Also man braucht Ziele und wir wollen natürlich auch, wir sind natürlich auch Sportler in dem Sinne und wollen uns natürlich auch Ziele stecken.
Ja. Wenn schon das Eishockey aus deutscher Sicht endlich in allen Altersklassen international aufmerksamer wird, dann ja hoffentlich auch die Schiedsrichter innerhalb des IHF und ihr werdet da auch öfter mal nominiert. Das wäre doch wirklich mal herausragend.
Ja, definitiv.
Du sprichst aber nicht von Krefeld, oder? Entschuldigung. Der hätte sein müssen. Nein,
du wolltest weniger Krefeld-Witze machen, aber
jetzt
schwerfällt.
Ich weiß, aber das fällt ist schon wieder dahin. Ja, voll. Es ist wieder alles über den Haufen geworfen. Aber Benni, ich sage jetzt mal vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich fand das ein super offenes, ehrliches Gespräch. Man merkt, dass du das mit Herzen machst. Das kommt, glaube ich, hoffentlich bei unseren Zuhörern und Zuhörerinnen eigentlich auch an. Und was mich freuen würde, dass man den Ganzen einfach mal ein bisschen mehr Anerkennung zukommen lässt. Geht ruhig mal auf die DEB-Schiedsrichterseite, da könnt ihr euch gerne informieren. Ihr könnt uns noch Fragen schicken, die wir vielleicht nachführend dem Benny, wenn er Lust hat, noch ein oder zwei Fragen beantworten kann. Aber ich fand das echt riesig und vielen, vielen Dank dafür.
Du kannst uns ja noch mal kurz mitteilen, wenn jetzt irgendwer Lust hat und sagt, hey, ich bin auch so ein Freizeitpsychologe, ich kann auch gut mit anderen Menschen was machen und Eishockey ist sowieso geil, wie der sich vielleicht, oder sie, soll es ja auch geben, wie die sich an den DEB wenden können, um irgendwie Schiedsrichter zu werden.
Ja, tatsächlich auf unsere DEB-Schiedsrichterseite einfach mal einen Blick werfen. Da stehen eigentlich alle Informationen, die derjenige Interessent braucht. Beginnend, wie gesagt, im Landes-Eissportverband. Am besten, wenn es jetzt natürlich Hessen ist, an meine Wenigkeit wenden oder an den Steffen Amos. Das ist aber übers Internet relativ leicht auch rauszufinden. Aber im Großen und Ganzen über unsere Schiedsrichterseite. Dort ist auch ein Video zu sehen, wie eigentlich auch mal so ein paar Szenen zusammengeschnitten sind, wie wir Schiedsrichter auch arbeiten. Auch mal sehr interessant. Und ja, ich kann es jedem nur empfehlen, der da Bock drauf hat. Und möchte natürlich auch an dieser Stelle Danke bei euch sagen, dass ich natürlich hier bei euch Gast sein durfte. Und ja, freue mich, wenn wir ein bisschen mehr positive Gedanken oder positives Feedback erhalten.
Sehr gerne, absolut.
Ja, wir sagen Danke und du darfst jetzt sogar noch Eigenwerbung betreiben, wo man dich auf Social Media, du hast ja angekündigt, finden kann.
Also tatsächlich ja, aber das ist jetzt auch kein Muss.
Doch, das ist natürlich ein Muss-Spenden.
Ansonsten musst du drei unangenehme Fragen beantworten.
Noch mehr. Es gibt natürlich einen Instagram-Account, Benny_Hoppe1989. Da gibt es das ein oder andere Bildchen mal von der Schiedsrichtertätigkeit oder auch mal einen Blick hinter die Kulissen. Und wer wirklich da mal Interesse hat, das Schiedsrichterwesen auch ein bisschen näher kennenzulernen, der darf gerne da mal auf Folgen drücken.
Jawohl, folgt ihm, liked ihm. Und meine Bewerbung kommt, Benny.
Ja, genau. Genau. Werdet Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen, damit Puffy mehr Freizeit hat.
Okay. Vielen Dank, Jörg.
Bitte gerne.
Sehr schön.
Ja, dann hauen wir das natürlich alles unten in die Shownotes rein. Bedanken uns bei Benjamin Hoppe, dass er sich die Zeit genommen hat, diesen ganzen Haufen an Fragen, und das wären doch 3 Millionen mehr gewesen, zu beantworten. Wenn ihr draußen noch irgendwelche Fragen habt, schickt uns die, wir geben die dann gerne weiter. Und ja, können wir nur mal sagen, vielen Dank, mach weiter so mit deinem Job und dass vor allen Dingen die Gesundheit da bleibt und du deine Ziele erreichen kannst. Ja, wow. Was ein Gast, was da so abgeht in diesem Schiedsrichterwesen. Da wird doch einiges falsch gesehen und unterschätzt, glaube ich, von außen.
Ja, mega interessant.
Ich fand es super spannend, dass er bei uns war. Ganz andere Einblicke. Und ich hoffe, dass der ein oder andere Zuhörer oder die ein oder andere Zuhörerin doch mal ein anderes Auge drauf bekommt, weil das ist so, das wird nie in den, das taucht sehr selten in den Medien auf. Zumindest nicht positiv.
Naja, du hörst ja immer nur Fehlentscheidung hier und wenig Souveränität dort. Also.
Deswegen fand ich das Hammer, ein super angenehmer Gast, total offenes Gespräch. Benny, vielen Dank, super.
Ja, hat riesig Spaß gemacht und ich denke, jeder weiß, also gerade wenn man selber aktiv spielt oder es miterlebt, wir brauchen die Schiedsrichter, denn ohne sie wird ein Spiel nicht angepfiffen und abgepfiffen. Und deswegen, wenn ihr Lust bekommt habt, meldet euch bei euren Vereinen in eurer Region, sagt, hey, ich will Schiedsrichter werden, die helfen euch dann weiter. Und denn wir brauchen Nachwuchsschiedsrichter, ist eine coole Sache. Und tatsächlich, anstatt Zeitung auszutragen, auch damit lässt sich vielleicht noch ein bisschen Geld verdienen nebenbei, als kleiner Nebenjob am Wochenende. Und ihr bewegt euch sportlich, also ist doch hervorragend.
Gibt es überhaupt noch Zeitung austragen? So Blitztipp und Co.?
Ja, bei uns im Haus gibt es jemanden, die trägt Zeitung aus.
Aha. Das gibt's überall.
Aber Puffy, wo wir gerade im Haus reden, ich soll dir noch einen schönen Gruß ausrichten von meiner Frau. Sie hat die Folge natürlich gehört. Und ihr ist beim Putzen dann fast der Staubwedel aus der Hand gefallen. Also.
Das war auch meine Absicht. Schöne Grüße zurück an dieser Stelle. Und wenn du mal wieder freie Zeit hast, rufst du mich an, ich hole dich da raus.
Jetzt wird es, glaube ich, ein bisschen zu intim. Ich glaube, das wollen wir nicht hier über den Äther spielen.
Genau.
Da ist es, glaube ich, fast gescheiter, wenn wir Richtung Ausgang uns bewegen, oder?
Ja, machen wir doch. Nächste Woche machen wir mal ohne Gast weiter. Da reden wir einfach wieder ein bisschen mehr über Eishockey, wie die Situation so ist. Ich mag auch gerne mal hören, vielleicht, was in Österreich so passiert.
Das heißt, ich muss mich irgendwie ransetzen. Aha.
Wenn du einmal vorbereitet wärst, wär's gut, ja.
Verdammt. Aber ich hab doch gar keine Zeit. Ja, dann werden wir mal schauen, dass wir das irgendwie hinkriegen.
Und inklusive Jingles.
Inklusive Jingles und Bumper. Und vielleicht nächste Woche wieder mit Regelkunde, damit auch die jungen Fans und die, die jetzt ganz neu dazukommen, auch mal verstehen, was ist. Und das Ganze vielleicht mal richtig, Herr Puffy. Nur so. Kleiner Insider. Bitte gerne. Wer mehr von uns hören, lesen und sehen will, www.bandencheck.net. Dort findet ihr auch unsere Social-Media-Kanäle. Und wir haben jetzt auch eine Profilseite für den Marco, inklusive seinen Social-Media-Account, dort hingeknallt. Danke fürs Zuhören. Schaut vorbei, unterstützt uns, abonniert uns, liked uns und werdet Patreon. Das kann man noch dazu sagen. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Macht's gut, Leute. Vielen Dank fürs Zuhören. Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.
Danke euch. Servus.